Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
In Deutschland galt mal als das Land der Dichter und Denker. Das sind wir, glaube ich, nicht mehr. Und natürlich braucht es immer was, womit man sich identifiziert als Volk, wenn man das mal so ganz grob sagen möchte. Und ich kann das komplett nachvollziehen, dass das Auto so tief in uns allen drin steckt. Das ist für mich überhaupt nichts Rätselhaftes. Was ich nicht verstehe, ist die Emotionalität. Und dann hat Anne Will mich drangenommen, hat mich unglaublich lange vorgestellt, wo ich dachte, jetzt sagt sie gleich noch, dass ich das Seepferdchen habe. Also ich habe immer so, wollte immer schon so reden, dann kam sie, ja, sie sind da hier in dem Beirat, in dem Beirat, haben das und ja, und sie wollen ja alle Autos abschaffen.
Und damit moin und willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich riesig, dass Katja Diehl heute bei mir ist, dass sie wieder da ist, könnte man sagen, denn wir haben vor einigen Jahren schon mal hier im Podcast gesprochen. Seitdem ist viel passiert, seitdem hat sie einige Bücher geschrieben. Sie ist ja so eine der MobilitätsexpertInnen, die wir in Deutschland haben, setzt sich leidenschaftlich ein für das Thema Verkehrswende und Nachhaltigkeit. Und wir schauen heute im Podcast in ihre Story rein. Wie ist sie eigentlich auch zu diesem ganzen Thema gekommen? Was hat eigentlich auch die deutsche Kultur mit Auto zu tun? Was verbinden wir damit? Das erklärt sie uns sehr schön. Und dann geht es also um den Mobilitätswandel. Sie sagt, Mobilitätswandel ist für mich, wenn möglichst viele ohne eigenes Auto selbstbestimmt und sicher mobil sein können. Das hat man ihr im Fernsehen ein bisschen falsch ausgelegt. Sie war dort nämlich zu Gast bei Anne Will und dann folgte eine große Shitstorm-Welle. Wie sie das erlebt hat, wie sie damit heute umgeht, das erklärt sie uns auch. Es geht also auch im Gegenwind. Aber es geht dann doch sehr, sehr schnell wieder um eine hoffentlich positive Zukunft, an der wir gemeinsam arbeiten. Katja hat unter anderem kürzlich ein Buch rausgebracht, Raus aus der Autokratie, über das wir sprechen. Und wir sprechen über ein Kinderbuch, das sie geschrieben hat. Komm mit in die Welt von morgen, eine Geschichte über Mobilität, Klima, Gerechtigkeit und Miteinander in der Zukunft für Kids ab 5 Jahren. Kann ich also meiner jüngsten Tochter Frieda dann auch nochmal vorlesen. Und dann kommt auch demnächst noch ein weiteres Buch, das sie mit Mario Sixtus geschrieben hat, Picknick auf der Autobahn. Über das und mehr geht es heute hier im Podcast. Ein leidenschaftliches Gespräch voller Emotionen und voller Demokratie. Und wie sie so schön sagt, Demokratie ist ein Tu-Wort. In diesem Sinne, viel Spaß und viel Inspiration in dem heutigen Podcast mit Katja Diehl. Bevor wir da reinspringen, noch eine Bitte von mir. Abonniert doch diesen Podcast, ihr bleibt auf dem Laufenden. Ich gebe Gas, dass hier hohe Qualität am Start ist, dass spannende Menschen hier in diesen Podcast kommen und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze einfach abonniert. Ihr könnt das Ganze auch bewerten mit 5 Sternen in eurer Podcast-App, wenn es euch gut gefällt und eine Rezension dort schreiben. Das Ganze ist wirklich wichtig, denn es gibt tausende Podcasts, fast wöchentlich kommen neue dazu und wir wollen natürlich hier wachsen mit diesem Format, sodass weiterhin spannende Menschen zu Gast sind und das vielleicht auch nochmal Unternehmen sagen, wir unterstützen das Ganze. Wenn ihr mit eurer Company beim New Work Chat an Bord kommen wollt, dann schreibt mir gerne. Ich habe einen Podcast Pitch Deck, da ist nochmal aufgeführt, warum ich das tue, wer hier zuhört, wie viele und wo die Reise hingeht. Kommt auf mich zu und lasst uns gemeinsam dieses Format noch größer machen und die Zukunft der Arbeit gemeinsam gestalten. Und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Katja Diehl. Viel Spaß! Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Katja wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Ja, und das Moin tut so gut. Schöne Grüße aus Hamburg. Reicht eigentlich schon als Unterhaltung zwischen zwei Norddeutschen, ne?
Wobei das ja bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht so verbreitet ist. Also bei den Jüngeren schon und ich zähle mich gerade noch so zum Rand der Jüngeren. Aber die Älteren mögen das nicht so gerne.
Das ist das Glück der Väter, ja, ne? Dass man noch so ein bisschen Anschluss hat.
Ja, ja, genau. So ein bisschen zu den Memes und was da so rumschwirrt. Wobei ich die ehrlich gesagt auch oft nicht mehr verstehe. Meine Älteste, die ist ja 15, die zeigt mir da manchmal Sachen. Ich finde es weder lustig noch originell oft, aber das scheint ja nicht mehr wichtig zu sein. Schön, dass du da bist. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und da haben wir festgestellt, das ist echt schon eine ganze Weile her, dass wir hier im Podcast gesprochen haben. Und zwar in Folge 38, am 8. Januar 2021 kam der Podcast raus. Ist echt viel passiert seitdem. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie es dir geht, was dich bewegt. Du hast auch viel geschrieben. Das letzte Buch liegt hier mit auf dem Tisch, Raus aus der Autokratie. Du hast auch viel Gegenwind bekommen, auch das ist Teil der Story. Aber wir geben erstmal allen die Möglichkeit, dich kennenzulernen, die noch nicht wissen, wer du bist. Auch du darfst meiner mittlerweile 11-jährigen Tochter gerne nochmal erklären, was du eigentlich so machst.
Ja, ich würde sagen, hallo, ich bin Katja und ich versuche, dass alle gut mobil sein können. Und da würde ich ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Kinder auf Fahrrädern sollten sicher unterwegs sein können. Menschen, die schon älter sind, sollten eine gute Mobilität haben, auch ohne Auto, weil die können oftmals nicht mehr Auto fahren. Und ich wünsche mir, dass der Mensch im Fokus steht und nicht das Auto.
Und da haben wir in Deutschland offensichtlich schon mal ein Riesenproblem. Das ist ja andersrum. Ja, so lustig ist es leider gar nicht. Aber du bist auch eine Optimistin, oder?
Optimismus mag ich nicht als Wort, weil das ist für mich sowas eher Passives. Also okay. Optimismus ist immer sowas mir so begegnet, wenn Leute sagen, dass sie ganz toll finden, was ich mache, aber selber halt nichts machen. Und da bin ich auch mittlerweile ein bisschen in dem Sinne positiv böse, dass ich sage, ja, du darfst aber auch was tun. Ich mag das Wort Zuversicht. Also das hat sowas Anpackendes, das hat sowas, einen gewissen Glauben an das Gute im Menschen, den lasse ich mir tatsächlich nicht nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viel möglich wäre gerade und dass es so absurd ist, dass wir das nicht nutzen, weil wir haben ja einen richtig großen Grund, was zu tun, die Klimakatastrophe. Und das ist natürlich etwas, wo man sich zurückziehen kann und sagen kann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber man kann auch sagen, es kann in die Selbstwirksamkeit führen. Und das können ganz, ganz kleine Schritte sein, die unglaublich befriedigend sein können. Auf jeden Fall befriedigender als auszuhalten, dass da so ein Druck existiert. Und deswegen würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, aber auch so eine, also bei den Grünen sagt man ja auch immer die Realo-Grünen. Ich bin so eine Realo-Zuversichtliche, weil ich habe durchaus, und da werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen, durchaus auch einen Blick darauf, wie weit ist diese Zuversicht eigentlich angebracht.
Aber ich bin da ganz bei dir. Also ich meine mit Optimismus auch schon eine Entscheidung, aktiv zu werden. Einfach nur zu hoffen, dass da irgendwer irgendwas macht, wäre natürlich zu wenig. Das hat dann mehr mit Abwarten zu tun. Aber für mich geht es schon darum, dass wir was tun und machen und Entscheidungen treffen. Auch wenn die vielleicht sich manchmal als Fehler herausstellen. Aber damit kommen wir ja überhaupt erstmal voran. Jetzt kommen wir aber erstmal nochmal einen Schritt zurück. 2021 warst du hier im Podcast. Kannst du dich noch erinnern, das war im Januar, wie deine Situation zu der Zeit war, was dich da bewegt hat? Mitten in der Pandemie.
Das ist auf jeden Fall, also ich finde es tatsächlich durch die Pandemie sehr schwierig, Sachen einzuordnen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, also woran man Dinge immer festmacht, bei mir wahrscheinlich dann doch auch unterwegs sein, weil mein Job funktioniert mittlerweile wieder überhaupt nicht mehr online. Das war eine Phase in der Pandemie, wo ich sage, ein kleines Auge tränt da noch ein bisschen, dass es nicht geschafft worden ist, bestimmte Formate einfach online zu behalten und trotzdem zu bezahlen. Und ich glaube, als wir gesprochen haben, war ich noch lange nicht da, wo ich jetzt bin, in der inneren Ruhe, dass das, was ich tue, richtig ist, auch wenn es nicht bezahlt wird, auch wenn es viel Hass erzeugt. Ich glaube, ich war noch sehr auf der Suche im Außen nach der Bestätigung, dass das, was ich mache, einen Wert hat. Und ich war noch schnell zu verunsichern. Also 2021 waren, glaube ich, Shitstorms noch nicht auf der Eskalationsstufe, die sie bislang erreicht haben. Also ich habe ja erstmalig nach der Anne-Will-Sendung zum Beispiel vor 2 Jahren auch mehrfach täglich Morddrohungen bekommen. Das waren alles Dinge, wo ich noch viel versucht habe zu verstehen. Warum ist das so? Das mache ich mittlerweile in der Intensität nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich vielleicht einfach anerkennen muss, dass ich, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber meiner Zeit voraus bin und viele Dinge halt durch das Wissen fressen, was ich jeden Tag mache, viele Dinge halt sehr klar sehe in der Problematik, die sie haben, vor allen Dingen von Bevölkerungsgruppen, um die wir uns einfach nie kümmern und auch aktuell wieder umso weniger kümmern. Und ich glaube, es war für mich auch ein sehr interessanter Moment, mit dem ersten Buch zu merken, krass, wenn du ein Buch schreibst, hat deine Arbeit auf einmal einen anderen Wert der Wahrnehmung. Also da waren ja keine neuen Gedanken in dem Autokorrekturbuch. Das war nichts. Also manche haben mir so geschrieben, damals gab es noch dieses Twitter. Ja. Manche haben mir sogar geschrieben, hä, also da steht ja jetzt nicht unbedingt was Neues drin. Und na klar, ich habe einfach mal meine Sachen, die ich so denke und weiß, an einen Ort gebracht. Andererseits haben sie aber Menschen erreicht, die mich vorher noch nicht kannten. Und das erste Buch war ja eher auch so eine Empathie-Einladung. Hey, guck mal auf die Bevölkerungsgruppen, die einfach nicht Auto fahren können oder wollen. Und willst du eigentlich Auto fahren oder musst du es? Und das war schon für mich auch nochmal was, wo ich so ein bisschen verarbeiten musste. Warum sind Bücher, was ja schön ist, dass sie so eine Wirkung noch haben, aber warum braucht es das in Deutschland, dass du entweder so ein Diplom hinten an der Wand hast?
Genau, oder, das ist ein Zeugnis. Ne? Ja, in Deutschland genau. Sind die Zeugnisse wichtig und die Abschlüsse und ein Buch ist ein Abschluss irgendwie. Und wenn du eins hast, bist du ein Experte oder eine Expertin und dann darfst du auch auf Bühnen gehen und sowas.
Ja, genau. Und das war, glaube ich, so die Phase, in der wir gesprochen haben.
Dann hast du nämlich einen Titel, du bist Autorin. Und eine Autorin muss ja schließlich wissen, was richtig ist. Gerade bei so einem Thema, da hat sich in den letzten Jahren auch noch viel getan. Wann ging es eigentlich los mit Fridays for Future? Habe ich mich auch gerade nochmal gefragt.
Das ist ein bisschen über 5 Jahre her, meine ich.
Mhm.
Also das ist ja auch etwas, was durch die Pandemie, nee, es ist älter, ich habe jetzt Quatsch erzählt. Das ist ja auch etwas, was durch die Pandemie irgendwie ein Stück weit gebrochen wurde, meiner Wahrnehmung nach. Die hatten ja auch richtig Probleme, sich in der Pandemie zu organisieren, weil die physischen Treffen natürlich das Wichtigste waren. Und ich glaube, sie haben auch ein bisschen vergessen, sich weiterzuentwickeln. Also ich coache manchmal so sehr junge, in Anführungszeichen, Fridays for Future Menschen von 13 bis 15 und die können mit einer Generation von Luisa Neubauer gar nichts mehr anfangen, weil die sind doppelt so alt, also fast tot. Also ich glaube, da es ist aber auch normal, habe ich jetzt in so ein paar Büchern gelesen, die sich mit Bewegungen beschäftigen, dass das so Phasen gibt. Und das war auf jeden Fall eine wichtige Bewegung, die das Thema aufs Tablett gebracht hat. Aber ich merke auch den Backlash natürlich, den es dann genommen hat, auch in der Pandemie, wurden ja auch bestimmte Sachen wieder in Frage gestellt und ja.
Ja. Hast du Greta mal getroffen?
Persönlich nicht, nein.
Wie hast du so ihre Aktivitäten verfolgt? Es wurde ja auch diskutiert, aber das ist ja klar, wenn man an so einem Thema dran ist und dafür auch steht, dann gibt es natürlich auch Gegenwind, hat sie ja auch bekommen.
Ja, und wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall den Israel-Palästina-Konflikt aufmachen und wir dürfen auf gar keinen Fall aufmachen, dass Greta tatsächlich sich weiterentwickelt hat in dem Sinne, dass sie blockiert. Also sie lässt sich ja auch festnehmen, also hat so einen ähnlichen Ansatz, wie vielleicht die letzte Generation auch hatte mit dem gewaltlosen Protest. Also ich finde es sehr schwierig, wie mit ihr umgegangen wird, weil sie ist ja auch nur eine Person und wir wissen auch alle, dass sie im Asperger-Spektrum ist und vielleicht auch anders auf diese Welt dadurch guckt, auch vielleicht eine andere Klarheit hat als wir, die wir anders scannen, was wir so betrachten. Ich finde es furchtbar, was mit ihr geschieht. Ich finde, es wird, es wurde fast schon gefeiert, dass diese Symbolfigur angeblich antisemitisch ist. Ich will mich da wirklich jetzt nicht, weil es so ein Minenfeld ist, nicht weiter zu äußern, aber es gibt meiner Wahrnehmung nach durchaus problematischere Menschen, die weniger Gegenwind erhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch eine gewisse Häme, eine gewisse Erleichterung und vielleicht auch ein gewisser Triumph dabei, wenn solche Figuren in Anführungszeichen straucheln oder vielleicht sogar fallen.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, du hast auch selbst am eigenen Leib erlebt, wie es ist, richtig auch Hass und Hetze abzubekommen. Höhepunkt dann die Anne-Will-Sendung. Vielleicht kannst du uns da nochmal mit reinnehmen. Wie kam es, dass du eingeladen wurde? Wie lief die Sendung und vor allen Dingen, was passierte dann?
Ja, es ist im Nachblick für mich immer noch nicht so entschieden, warum es diese Sendung überhaupt braucht. Also ich habe echt das Gefühl, das ist so Brot und Spiele.
Du castest dir halt so Meinungen zusammen, ne?
Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Du castest dir Meinungen zusammen und du hast hinterher keinen Erkenntnisgewinn.
Nö.
Also ich glaube nicht, dass das Publikum hinterher mit irgendeiner neuen Erkenntnis rausgeht, sondern jeder fühlt sich in seiner Meinung bestätigt.
Ja.
Und es ist false balancing pur. Und so war es natürlich auch bei mir. Also du wirst halt angefragt und du weißt ja bis kurz vor knapp auch nicht, ob du, es sei denn, du bist wichtiger als ich, ob du wirklich in die Sendung kommst.
Es gibt auch so Nachrücker, ne? Gibt's auch immer, ne, bei diesen
Shows. Ja, beziehungsweise
Shows.
Das Thema shaped sich auch innerhalb von den Tagen. Die rennen ja alle los in der Redaktion. Jeder hat so seine Leute. Ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Einladung zu Lanz gehabt. Da wurde mir noch nicht mal mehr abgesagt. Okay. Und das ist natürlich in einem Leben, wie ich es lebe und mir da einen Tag blocke, um in ein gewisses Studio zu kommen, eine Unverschämtheit. Aber so arbeiten die halt, ne? Und für mich ist es immer noch aufregender als für Leute, die da ständig drin sitzen. Klar. Also habe ich der Redaktion auch gespiegelt, dass ich das ziemlich daneben fand. Egal. Also ich wurde, glaube ich, so mittwochs, dienstags sowas angefragt. Sonntags ist dann ja die Sendung, die es nicht mehr gibt. Und ich habe gleich gemerkt, okay, das ist jetzt nichts, wo ich mich jetzt komplett verrückt machen möchte. Ich habe mich mit ein paar Leuten eher darüber unterhalten, wie läuft so eine Sendung überhaupt ab? Worauf sollte man achten? Und ich hatte schon so ein, wie wenn man eine Arbeit schreibt, ne? Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich habe mir immer so Skripte gemacht, die wurden immer kürzer, 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 sodass sie eventuell auch ein Schummelzettel werden konnten. Und den Schummelzettel konnte man ja eh auswendig. Eigentlich brauchte man den ja gar nicht mehr. Sowas habe ich schon gemacht.
Wenn man so einen kleinen Zettel hatte, dann wusste man auch, eigentlich ist es auch nicht so viel. Man kann das im Blick haben.
Ja, beziehungsweise man braucht diese Zettel gar nicht, weil man hat das eh gelernt. Aber es war so für die Psyche, glaube ich, wichtig. Ja. Naja, und dann habe ich, weil ich wusste dann aufgrund der Gespräche, es braucht Punchlines, was ja auch schon Quatsch ist. Also überhaupt nichts mit Kontext, sondern du musst drei Sätze dir aussuchen, die du unterbringen möchtest. Und darum habe ich halt so meine Erzählungen gestrickt, so. Und dann hieß es halt kurz vor knapp, ja, die Sendung findet in dem Rahmen statt. Und aber es kommt nicht die erste Garde der Bundespolitik.
Wer war noch alles da?
Ja, die jetzt in die Regierung kommen.
Okay.
Der Herr Frei, also von der Union, der Herr Dürr von der FDP, der stellvertretende Chefredakteur der Welt und Ricarda Lang. Von den Grünen. Und ich hatte eigentlich nur, mein Spruch war Contenance, also flipp nicht aus. Das war so, was ich vorhatte als Ziel, also als Minimumziel, aber als wichtiges Ziel, weil ich wusste, in der Live-Sendung auszurasten, aber mein Gesicht hat es, glaube ich, nicht so geschafft.
Wie war denn der Titel der Sendung dann final?
Verkehrswende, wie soll es weitergehen? Also es war ganz wischiwaschi. Wir sind sehr hoch eingestiegen und sind dann irgendwann bei Fahrtenbüchern im Dienstwagenprivileg, wo der Herr von der Welt gesagt hat, dass Sekretärinnen dann ja wieder Fahrtenbücher schreiben müssen, wenn das Dienstwagenprivileg fällt. Also es war von jetzt auf gleich, innerhalb kürzester Zeit waren wir im Klein-Klein. Und das tut so einem Thema ja einfach nicht gut. Und dann saß ich in diesem Studio, habe schon unterschätzt, was es bedeutet, wenn der Fotograf vorab die Fotos macht, weil ich habe mit dem rumgescherzt. Und wenn man spricht und lacht, kommen ja meistens komische Fotos raus, die dann auch für die Presse genutzt werden. Das waren dann nachher Meme-Vorlagen. Also ich war halt wirklich im besten Sinne naiv da reingegangen. Und ich kam unglaublich lange nicht zu Wort. Man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Ich hatte dann sehr intensive Gespräche vorab, ungefähr 3 Stunden. Und habe eher den Redakteur aufgepimpt, als dass er jetzt von mir irgendwelche Dinge erfahren hat. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall auf E-Fuels eingehen, das macht überhaupt keinen Sinn. Habe ihm auch erklärt, warum das keinen Sinn macht und habe ihm sozusagen ein bisschen vor den Fuß gelegt, den Ball, was da kommen könnte und warum wir darüber nicht diskutieren sollten, wenn wir wirklich über Verkehrswende diskutieren. Und natürlich kamen diese Sachen. Ja, auch unkommentiert, auch völlig ohne Faktencheck, es konnte jeder da ins Mikro blasen, was er so meinte. Ja, und dann saß ich da und habe gedacht, okay, ich werde mich nicht zu Wort melden oder werde jetzt hier irgendwie ins Wort fallen, weil das dürfen Frauen ja auch nicht. Ich warte darauf, bis die Lehrerin mich dran nimmt. So. Und das dauerte und dauerte und dauerte und dauerte. Und ich habe wirklich da gesessen und wer mich kennt, man kann das auf meinem PeerTube-Kanal nochmal nachgucken. Mein Gesicht ist mir mehrfach entgleist. Und ich habe nur gedacht, wo geht denn das jetzt hier hin? Und dann hat Anne Will mich drangenommen, hat mich unglaublich lange vorgestellt, wo ich dachte, jetzt sagt sie gleich noch, dass ich das Seepferdchen habe. also ich habe immer so, wollte immer schon so reden, dann kam sie, ja, sie sind da hier in dem Beirat und in dem Beirat und haben das und ja, und sie wollen ja alle Autos abschaffen. So, nein, das möchte ich nicht. Ne? Wieder mein Prosecco-Lächeln aufgesetzt und nicht ausflippen, Katja. Und habe dann versucht, die erste Punchline zu setzen. Und dann kam der nächste, die nächste Runde. Und dann kam der Herr Frei, der gesagt hat, ja, Frau Dill, ich weiß ja, dass Sie Autos hassen. Ich so, nein, Ich hasse Autos nicht, ich habe einen Führerschein, ich fahre sogar meine Eltern im ländlichen Raum, weil die autoabhängig aufgewachsen sind und jetzt nicht mehr fahren können. Und dann kam der Dritte, der mir sagte, ja, Frau Diehl, ich kann das ja verstehen, dass Sie alle Autos, aber wir brauchen das halt, das ist ja auch Wirtschaftskraft. Also ich wurde dreimal so geframed, als wenn ich die Frau bin, die Autos hasst, Autos gefühlt anzünden will, was ja überhaupt nicht stimmt.
Als ob man sie vorher auch so gebrieft hat nach dem Motto, ja, die beziehungsweise Diehl ist die Haterin.
Bei der Runde jetzt auch nicht so einfach so vorzugehen, weil Ricarda Lang musste ja, obwohl sie von den Grünen ist, die haben ja auch nicht gerade dafür gesorgt, dass es eine super Verkehrspolitik unter der Ampel gab. Wo mir aber gesagt wird, ja, es war aber auch ein FDP-Typ, wo ich immer sage, ja, aber ihr wart auch in der Regierung. Die Sektorziele sind gefallen. Naja, egal. Also ich war so geladen. Und dann wusste ich auch nicht, dass am Ende die Kamera nochmal so schwingt. Wenn alles vorbei ist, Abmoderation von Anne Will, dann geht die Kamera nochmal. Und ich habe wirklich, glaube ich, so da gesessen. So, Kameras gehen aus. Anne Will sagt original zu mir, ja, Frau Diehl, ich fahre aber gerne Auto. Ich so, ja, das ist ja, also ist ja legal. Ja. So, und dann geht man nochmal hinten in dieses Backstage und dann wird dann, auf einmal sind sie alle wieder gut Freund und parliert. Und dann bin ich so lange geblieben.
Theater zu Ende.
Bis ich allein mit der Redaktion da war. Und ich wusste es in dem Moment nicht, dass es sogar der stellvertretende Chefredakteur von der Anne-Will-Sendung damals war. Und ich habe gesagt, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Im Nachhinein habe ich gedacht, gut, dass, also ich muss ja mittlerweile voll krass anders denken. Im Nachhinein habe ich gedacht, gut, dass da keiner mitgefilmt hat oder darüber berichtet hat. Ich bin richtig ausgerastet. Also ich hatte Tränen der Wut in den Augen, habe gesagt, was war das gerade? Ihr seid daran schuld, wenn Diesel Dieter morgen besten Gewissens ins Autohaus geht und denkt, er kann sich einen Verbrenner kaufen, weil das mit den E-Fuels ist ja kein Problem. Und dann hatten wir eine richtig heftige Auseinandersetzung. Ich muss anerkennen, dass der Redakteur mich daraufhin nochmal angerufen hat und wir nochmal gesprochen haben, hatte aber keine Konsequenzen in dem Sinne. Und ich kann dir nicht sagen, obwohl zum Beispiel mein Verlag natürlich sagt, du musst zu Lanz gehen, wenn der dich einlädt, weil, ne? Aber ich verstehe und ich bin gerade, bevor wir in den Talk gegangen sind, ich bin gerade dabei, für LinkedIn nochmal so einen Beitrag zu schreiben, was für ein krasses Medienproblem wir einfach haben. Und jetzt springen wir vielleicht mal in die Jetztzeit. Ich war in Melle, das ist bei Osnabrück, bei einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag, Lesung, so eine Mischung, so eine knappe Stunde gehalten habe. Danach gab es ein Panel mit der grünen Landrätin, die unglaublich viel im Landkreis Osnabrück macht für andere Mobilität als Auto, die aber alles gestrichen kriegt, weil keine Gelder da sind. Und dann haben wir mit dem Publikum diskutiert und die sind, glaube ich, alle nach Hause gegangen und haben gedacht, geile Veranstaltung. Es haben Leute sogar diese Unterschriftenliste unterschrieben für so ein On-Demand-Rufbussystem, was eingespart werden soll, die sich vorher dann nie für interessiert haben, die durch meinen Vortrag gemerkt haben, okay, es gibt auch Lebenssituationen, wo ich vielleicht mal darauf angewiesen sein könnte. Es war richtig, wir waren alle so, boah, geiler Abend. Wir sind auch noch ein bisschen länger geblieben, haben uns noch so im Team unterhalten und mit der Landrätin und ich werde mit ihr auch ein Format machen. Und dann guckst du in die NOZ vom Sonntag und denkst, wo war diese Journalistin? Also war sie wirklich auf dieser Veranstaltung? Die 8 krassesten, das hat sie geschrieben, die 8 krassesten Behauptungen von Katja Diehl, also mein Name zwischendurch auch falsch geschrieben, aber ist ganz egal, Mobilitätsexpertin Katja Diehl in Melle, ihre 8 krassesten Aussagen zur Verkehrswende. Bei den 8 Sachen sind 2 Lügen dabei, das habe ich so nie gesagt. Und krass ist unter anderem, dass ich Lob für andere Länder mache. Also es ist so. Und wer es nicht beobachtet hat, die NOZ gehört zu einem sehr problematischen Verlag, der ein sehr problematisches Monopol hat im norddeutschen Raum, der einen krassen Rechtsruck gerade erfährt. Also da hat die Taz, Hans-Peter Schönherr, der auch in Osnabrück arbeitet als Journalist, hat darüber gerade einen frischen Artikel geschrieben, was da abgeht. Das waren so Pandemiegegner und so, ne? Und dann sitzt du da und in den Kommentarspalten sind Leute, die schreiben, sag mal, ich war auf der Veranstaltung, was ist hier los? Das sieht aber niemand, der die Print-Notes in den Händen hält. Der bildet sich ein Bild von mir und dann sind wir in der Jetztzeit, wo mir Aufträge wegbrechen und wo eventuell wieder ein Shitstorm über mich reinbricht, weil es sind unglaublich hässliche Fotos auch in diesem Artikel von mir, wo ich so gestikuliere.
Absichtlich.
Und dann denke ich manchmal, wozu mache ich den Scheiß? Also Da hast du wirklich einen richtig geilen Abend und es kann eine Person, die die vierte Gewalt im Starter hat, als Medien, einfach alles kaputt machen. Und das ist jetzt die Jetztzeit, wo ich wirklich, und darüber wollten wir ja auch sprechen, wo ich wirklich damit struggle, ja. Weil ich bin im 9. Jahr meiner Selbstständigkeit und du merkst ja auch gerade, es fasst mich an, ne? Ja. Und ich denke so, bei all dem Politischen, was uns da gerade droht, bei der Regierung, ja. Die uns da gerade droht, die Magnetschwebebahn gerade im Sondierungspapier hat, die LKW-Maut in Straßenbau stecken will, statt in Mobilität, warum? Warum tue ich mir das an? Mhm. Und da ist, glaube ich, unser Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, vielleicht auch eine gute Plattform, einfach nochmal vom Optimismus in die Zuversicht zu wechseln. Ich brauche ja. Einfach Hilfe. Ja. So doof, wie das klingt. Ne?
Ja, aber du wirst ja neben all dem Hate und den falschen Berichterstattungen wirst du ja auch Zuspruch bekommen. Und du hast ja auch eine Followerschaft. Du hast Leute, die deine Bücher lesen, die dir folgen auf deinen Kanälen, die deinen Podcast hören. Das wird dir doch auch ein Stück weit Kraft geben, hoffe ich.
Erstmal ist es natürlich deutsch, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also viele Leute sind immer ganz entsetzt, wenn ich mich bei denen überschwänglich für Lob bedanke und die sagen, hä, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt schreibe, weil sowas kriegst du wahrscheinlich 1000 Mal am Tag, nö. Nee, ne? Und gerade im Bundestagswahlkampf, wo ich auch Kritik an den Grünen geübt habe bei bestimmten Sachen, ich kann ja auf meine Auftragslage gucken. Aus dem Lager sind weniger Buchungen erfolgt. Also ich bin die Nestbeschmutzerin für viele, weil ich natürlich immer unzufrieden bin und auch bis zum gewissen Grad anerkennen kann, dass die Grünen mitmachen müssen bei dieser ganzen Autokirche, dass es aber Menschen nicht hilft, deren Pressesprecherin ich bin. Kinder sind zu 45% am Tag überhaupt noch täglich draußen in Deutschland. Es gibt Mobilitätsarmut in Deutschland. Und da wurde ich immer wieder aufgerufen, nicht die Grünen zu bashen, nicht jetzt. Wo ich so sage, ich mache ja wenigstens noch wertschätzende Kritik.
Eben, das ist ja kein Bashen. Ne?
Also, aber es war so eine Empfindlichkeit, wo ich gemerkt habe, das ist schon wieder zu viel. Und das ist auch etwas, wo sich, glaube ich, dadurch, dass die Linke jetzt auch im Bundestag sein wird, mit einer gewissen, ich glaube, 60 Leuten, das ist ganz schön wichtig, dass sie das ist. Weil ich finde, an allen Parteien gibt es was auszusetzen. Aber dieses Links-der-Mitte-Ding, das ist irgendwie verrutscht. Und natürlich kannst du mir Liebesentzug geben, indem du halt mir so einen Quatsch vorwirfst wie Grünen-Bashing. Du kannst mir aber auch Liebesentzug geben, indem du sagst, nur dann machen wir jetzt beim zweiten Buch mit der halt keine Lesung. Oder sagen, hä, wie, du willst Geld haben dafür. Ich denke, ja, ich wollte ein Mehrkornbrötchen kaufen. Und das ist für mich letztes, vor 14 Tagen war ich in Berlin, das war so schön, weil mich Leute angesprochen haben. Das war echt ein bisschen absurd.
Auf der Straße.
Das hatte ich noch nie. Also 5 Leute in der Zeit. Einer ist vom Fahrrad fast gefallen, hat gesagt, ey, machst du einen geilen Job, du bist doch Katja Diehl, oder? Dann hatte ich einen Platten und das ist mit dem Brompton immer etwas spezieller und mein Fahrradladen von gegenüber hatte aber einen Schlauch. Konnte mir das innerhalb von einer halben Stunde reparieren. Und da kommt ein Typ rein und ich war echt grumpy. Die Geschichte war ein bisschen länger, aber es jetzt würde den Rahmen sprengen. Ich habe halt ganz doofe Sachen vorher erlebt im Straßenraum von Berlin. Da kommt ein Typ rein und meinte, oh Mann, ey, ich habe jetzt die ganze, weil er hat mich immer so angestrahlt und ich dachte so, ich sitze ein bisschen awkward, aber ich wollte dir für deine Arbeit danken. Und ich so, oh Gott, du weißt gar nicht, wie gut mir das gerade tut. Ich hatte eigentlich schlechte Laune. Und am Bahnhof ist es auch nochmal passiert. Und das war dann nachher so, wo ich so dachte, krass, anscheinend bewirke ich doch was. So, ne? Und ja.
Und deswegen an alle, die zuhören, sagt doch mal den Leuten, von denen ihr denkt, die machen einen guten Job, sagt denen das doch bitte auch mal. Weil wir haben ja auch viele zu Gast, die sich für was einsetzen. Und das zahlt sich nicht sofort aus, sondern die glauben auch an etwas, ob das jetzt mit Mobilität zu tun hat oder mit anderen Themen. Sagt den Leuten das oder lasst uns alle mehr den Leuten das sagen. Weil das macht so viel aus, ne?
Das ist halt das. Ich bin ja gerade, ich bin natürlich sehr emanzipiert. Ich lasse mich gerade von 4 Herren, 2 davon netterweise machen das pro bono, beraten, weil ich finde in dieser Algorithmus-Welt überhaupt nicht mehr statt. Bei LinkedIn werde ich Shadowbanned, da werden teilweise sogar Videos von mir gelöscht und der Text bleibt stehen. Da habe ich ja mit HateAid auch zusammen was gemacht. Wie problematisch, das ist eine Plattform von Microsoft, also einer Firma, die auf allen möglichen Rechnern ja läuft. und die haben ihr LinkedIn überhaupt nicht, also das ist schlimm, was mir da passiert, auch in den Kommentarspalten. Dann bei Instagram, die haben es ja auch angekündigt, bei Meta politischen Content downzugraden, das erlebe ich halt auch.
Und gleichzeitig wollen sie jetzt alles stehen lassen.
Ja. Und Fakten auch nicht mehr checken, ne? Und so. Also ja, genau. Ist es gerade für mich auf so viele Arten und Weisen so eine harte Zeit. Privat wäre ich auf diesen Plattformen nicht mehr. Ich würde total mich im Fediverse verbuddeln und meine Flauschbubble da fliegen. Keine Ahnung. Also es ist auch keine Flauschbubble. Da finden ja auch gute Diskussionen statt. Aber es hat halt nichts mit Reichweiten zu tun. Und es hat nichts mit irgendwelchen Dopamin-Ausschüttungen zu tun. Und das ist halt die Welt, in der ich mich da gerade befinde. Und da ist das ja auch der Fall.
Ja.
Viele sagen, sie sehen meinen Content und sagen, geil, aber machen natürlich nichts. Du musst interagieren, du musst das verteilen. Es ist absurd. Aber es ist die Welt, in der wir leben. Ja.
Ja. Wenn wir nochmal kurz bei den Medien bleiben. Es geht nicht mit, es geht nicht ohne. Mhm. Also zumindest geht es schwer ohne. Man kann sich natürlich seine eigene Medienwelt so ein bisschen aufbauen. Dann hat man wieder diese Algorithmen-Thematik. Da sind wir dann wieder beim guten alten Blog. Aber da müssen die Leute auch erstmal landen. Ich kenne ja immer mehr Leute, die auch wirklich Newsletter wieder aufbauen. Ne? Das war ja vor ein paar Jahren totgesagt. Mittlerweile scheint das ja auch ein interessanter Kanal zu sein. Ne?
Ja, das ist die Quelle meines Schutzsystems. Ich zahle mehrere tausend Euro im Monat für meinen Selbstschutz, weil der Staat und die Plattformen mir das nicht gewährleisten. Ich werde am Ende des Jahres entscheiden, ob ich es einfach laufen lasse. Aktuell finde ich es für mich nicht richtig, wenn Rassismus, Sexismus und andere Dinge in meinen Kommentarspalten passieren oder ich Direct Messages bekomme, die mich mit dem Leben bedrohen, dass ich sage, es ist halt so. Das ist ja viel die Haltung auch von Leuten, die es bagatellisieren, die es noch nie erlebt haben, wie das ist. Und ich habe Leute, die das für mich machen, aber es kostet natürlich Geld, weil ich für die Leute auch gut bezahlen, so. Und ich habe seit 6 Jahren, glaube ich, mittlerweile einen Newsletter bei Steady. Das ist eine Ausgründung der Krautreporter, die ich auch sehr schätze. Weil ich auch da Substack und sowas nicht nutzen will, weil die auch Nazis verbreiten. Das ist halt einfach so so schwierig, auch da Plattformen zu finden, die irgendwie noch einigermaßen okay sind. Dann steigen wieder einige bei Steady aber nicht ein, weil man da PayPal und wo man denkt, ja, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Die kriegen wöchentlich einen Newsletter von mir, ab 6 Euro im Monat, also für vier Ausgaben. Und das ist wirklich meine Einnahmequelle. Ohne dem könnte ich mir das alles nicht leisten. Aber natürlich hätte ich gerne das Geld für mich, weil dann würde ich nämlich nicht so prekär unterwegs sein, wie ich es gerade bin. Und ich glaube, Newsletter sind eine wichtige, also ich weiß von Leuten wie Raul Krauthausen, der hat zigtausende, die den auch abonnieren, den Newsletter. Und ich glaube, anders funktioniert es bald gar nicht mehr. Andererseits sind aber viele nicht gewillt, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wenn du überlegst, wie wenig 6 Euro sind.
Das ist halt ein Kaffee und ein Brötchen.
Ja, und du kriegst mittlerweile sogar alle 14 Tage, während wir sprechen, ist das gerade neu bei mir, du kriegst sogar alle 14 Tage Video-Interviews aus dem Autokratiebuch. Da habe ich auch nochmal mehrere 1.000 Euro in die Hand genommen, um die aufzubereiten, barrierefrei zu machen, Untertitel zu machen, zu schneiden zu lassen, ich wollte es nicht selber machen. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Produkt, wenn man ehrlich ist. Du kannst zum Beispiel mit 5 Leuten für 24 Euro im Monat das nutzen und sozusagen eine kleine Gruppe machen, die Sachen angucken, darüber diskutieren, weil in meinem Buch im zweiten sind da ganz konkrete Lösungen, ganz konkrete, was kannst du ganz klein im ländlichen Raum machen, bis hin zu, was geschieht da eigentlich in Paris? Und ich gebe das für so wenig Geld und es zündet nicht. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass Leute immer noch die Arbeit von Menschen wie mir, die ich so mache, nicht als Lohnarbeit begreifen. Also ähnlich wie Care-Arbeit, die nicht bezahlt wird, ist meistens auch eine Art von Care-Arbeit, wo Leute so ein bisschen gar nicht böse, also ich will gar nicht unterstellen, dass Leute böswillig denken, ja, die wird schon ihre Miete bezahlen können, die ist ja Bestseller-Autorin, aber da muss ich doch jetzt nicht 6 Euro in die Hand nehmen. Und das sind Sachen, wo wir uns in so einer Zwischenzeit, glaube ich, befinden. Also ich glaube ganz stark daran, weil das mache ich auch schon, dass viel auch über Tauschgeschäfte funktionieren kann. Also dass man einfach sagt, hier, ich gebe dir das und ich nehme davon das. Dass man auch sagt, okay, ich guck mal auf meine Ausgaben, die ich so habe. Muss ich wirklich 3 Streaming-Dienste haben? Oder beschränke ich mich auf einen und sage, da bleiben jetzt, keine Ahnung, 18 Euro übrig, was mache ich damit? Und ich bin fest davon überzeugt, dass sich das verändern wird, aber aktuell sind die Leute, die Geld verdienen, Menschen, die in ein Büro gehen, sich an ein Band stellen und sind nicht so Leute wie ich oder Menschen, die Kinder pflegen. Und das muss sich dringend ändern. Aber natürlich bin ich in diesem System auch ein bisschen gefangen.
Ja, es gibt auch Abhängigkeiten natürlich logischerweise. Es ist ja in Deutschland schon ein spezielles Thema. Also auch allein das Thema Auto. Jetzt geht's auch gerade darum, dass irgendwie Menschen entlassen werden in der Autoindustrie, weil ja überraschenderweise sich im Außen sehr viel getan hat und irgendwie kriegen wir das jetzt erst mit so nach dem Motto. Nochmal so eine grundsätzliche Frage, vielleicht für das Verständnis, vielleicht sind auch nicht alle so tief im Thema. Warum ist das Auto in unserer Gesellschaft eigentlich so tief verankert?
Das ist natürlich was. Wir kamen ja mal, Deutschland galt mal als das Land der Dichter und Denker. Das sind wir, glaube ich, nicht mehr. Und natürlich braucht es immer was, womit man sich identifiziert als Volk, wenn man das mal so ganz grob sagen möchte. Und ich kann das komplett nachvollziehen, dass das Auto so tief in uns allen drinnen steckt. Das ist für mich überhaupt nichts Rätselhaftes. Was ich nicht verstehe, ist die Emotionalität. Weil man muss sich natürlich zurückbesinnen und da merke ich auch immer wieder, wie so bestimmte, Etappen der Geschichte so auch gerne ausgeblendet werden. Woher kommt denn eigentlich Volkswagen? Warum heißt das Wolfsburg? Wer hat da eigentlich diesen Volkswagen haben wollen? Das geht natürlich bis in die NS-Zeit und auf Adolf Hitler zurück. Und das ist auch ganz viel Kraft durch Freude Wagen, Kraft durch Freude Werk. Wer schon mal in Wolfsburg war, das ist halt eine aus dem Boden gestampfte, also es gab diesen Ort nicht. Und da sind ja noch heute erkennbar diese Aufmarschplätze. Und es war Zwangsarbeit, die da auch stattgefunden hat. Aber es ist natürlich, wobei Adenauer die erste Autobahn eröffnet hat, das ist schon älter als Hitler. Aber es war natürlich nach den Kriegen, wo Deutschland am Boden lag, eine unglaublich starke, Erzählung vielleicht, ein Narrativ der Freiheit, dass man mit diesem VW Käfer an die Adria fahren konnte, dass man einfach viel mehr Bewegungsfreiraum bekommen hat, als das zu Fuß die Möglichkeit war, dass es angesehene Industriearbeitsplätze waren, dieses Auferstanden aus Ruinengefühl. Dann hatten wir
diese Errungenschaft, ja, auch so ein bisschen der Stolz drauf. Wir haben es irgendwie gepackt, da rauszukommen.
Der Rückzug ins Private auch ein Stück weit, ne? Es ist natürlich was anderes, das mit der Bahn zu machen, was ja damals sogar noch möglich war, weil das sehen wir jetzt heute auch wieder, es ist ja kriegsrelevant, diese Infrastruktur zu pflegen. Wir waren ja mal Weltmeisterin der Bahnen und Straßenbahnen. Das ist halt in Vergessenheit geraten. Also man hat das ja auch alles irgendwie machen können, aber es war halt natürlich nicht so selbstbestimmt, das Gefühl. Und es war auch nicht dieser private Raum des eigenen PKW, der ja unglaublich wichtig ist. Und dann hatten wir Herren, die in den USA, die ja schon sehr viel früher autoabhängig geplant haben, die in den USA sich angeguckt haben, wie machen die das eigentlich? Und das hat sehr viel den Wiederaufbau von Deutschland ja auch geprägt. Und dann gab es in den 60er Jahren nochmal eine Phase, und da habe ich ja auch einen Shitstorm für bekommen, aber es ist einfach leider, es ist nachgewiesen, es wurde nochmal so viel Infrastruktur zerstört für die Autozentrierung von Räumen wie in den Weltkriegen. Also das sieht man ganz stark an Hannover. Das erste Wunder von Hannover ist ja auf den Spiegel gekommen. Es ist ja die autozentrierte Stadt in Deutschland, wo der Herr Hillebrecht tätig war. Und er hat Kirchen abreißen lassen, große Reihen von uralten Fachwerkhäusern und hat eine Stadtautobahn gebaut. Also allein das Wort Stadtautobahn ist genau wie Gehwegparken. So muss man mal einfach sacken lassen, diese Worte. Und natürlich ist das was, wo ich sage, aber schon damals wurden ja Leute ausgeschlossen. Aber das macht natürlich die Erzählung kaputt. Schon damals gab es Leute, wie zum Beispiel, ich glaube, bis in die Generation meiner Tante, die Frauen, die gar keinen Führerschein hatten. Wo der Mann gefahren ist, wo es diese Ernährermobilität gab.
Die Männerdomäne, ja.
Genau. Mhm. Und wenn du, was ich ganz spannend finde, von den 1920er Jahren bis so Anfang, Ende der 40er, 50er, wenn du da so Bilder schaust, da sind unglaublich viele Zweirad-Mobilitäten. Also sehr viel auch Moped, Motorrad, Fahrrad. In den Kriegen, ich lese gerade unglaublich viel über die Frauen im Faschismus. weil ja 14 Millionen Männer, glaube ich, gefallen sind. Es waren Millionen in Gefangenschaft. Das war ja, obwohl ungewollt, eine große Emanzipierung der Frauen. Es war sogar erlaubt, unverheiratet zu bleiben, weil man sagte, ja, es gibt halt nicht genug Männer, ne? Und wenn du da die Bilder schaust, wie viele Frauen da auch zu sehen sind, auch gerade auf Fahrrädern, das ist eine Mobilität gewesen, die sehr billig war, die man sogar selber reparieren konnte, die sehr emanzipiert sind, die Suffragetten haben auf Fahrrädern fürs Frauenwahlrecht gekämpft und das verschwindet in den Bildern. Und es geht in dieses patriarchale System zurück. Und ich glaube, das ist alles, so wie ich gucke, wie ich erzähle gerade, aber das ist alles nicht so gesehen worden. Und es war was Heimeliges. Es gab auch das Sonntagsauto. Ne? Es war die ersten Autos, die angeschafft werden konnten. Das war so Mitte der 50er Jahre ging es so los. Das waren ja wirklich gepflegt und gehegt, Checkheft gepflegt. Das Wort gibt's ja auch noch. Das war nichts für Alltagsmobilität am Anfang. Das war wirklich so eine Ausnahmemobilität, die man sich gegönnt hat. Und dann ist es immer mehr durch diese bauliche Situation, dass die Räume halt nicht menschenzentriert, sondern autozentriert wurden, immer bequemer geworden. Und die autozentrierte Stadt ist auch nichts Böswilliges gewesen, sondern als noch gar keine Autos fuhren, hat man gesagt, ja, das wird aber kommen und dann müssen wir die Leute ja schützen, die zu Fuß unterwegs sind. Die stecken wir mal in Tunnel oder da machen wir die Trennung von Wohnen und Arbeiten und Erholung. Also alles, glaube ich, im besten Wissen und Gewissen, aber eben in eine gewisse Einbahnstraße, Sackgasse führend. Weil in den Niederlanden hast du gute Radwegesysteme. Österreich, Schweiz haben gute Bahnsysteme. Skandinavien hat auch gute, also du hast eine Wahl. Und hier in Deutschland ist es so monozentristisch gewesen, auf das Auto ausgerichtet. Und deswegen ist die Identifikation natürlich umso mehr. Denn wenn wir ehrlich sind, ich werde ja oft als ideologisch und emotional beziffert und dann stehen diese meistens Herren so zappelig vor mir und ich denke immer so, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade als emotional gelte. Und ich merke dann, das erkenne ich auch an, ich merke, wie viel Identifikation da drin ist. Und mit dem ersten Buch habe ich ja auch thematisiert, es ist ein Safe Space. Junge Frauen, die im öffentlichen Raum, und das sind nun mal Busse, Bahnen, Haltestellen, sexuell belästigt werden, die sehen den Führerschein herbei. Aber es ist ja keine Lösung, sondern es ist ein Bypass. Eigentlich müssten wir das Problem beheben, genau wie migrantische Messermänner nicht das Problem sind, sondern Männer. Das Patriarchat. Aber wir machen immer so Ausweichbewegungen, anstatt an die Wurzel zu gehen. Und deswegen habe ich für mich, und das geht jetzt wieder zurück, was war eigentlich 2021? Ich habe immer nicht verstanden, warum ist radikal abwertend gemeint? Radikal geht doch an die Wurzel von Problemen. Radieschen ist eine Wurzel. Und mittlerweile bin ich da ganz locker, wenn Leute zu mir sagen, du bist schon radikal, sage ich, danke für das Kompliment. Damals habe ich immer noch gedacht, ich will nicht radikal sein, ich will nicht Aktivistin sein. Ich habe doch 20 Jahre da gearbeitet, was ist denn hier los? Warum bin ich auf einmal Aktivistin? Mittlerweile denke ich, vielleicht ist es einfach so, dass Leute, die so wie ich auf die Welt gucken, ziemlich schräg daherkommen. Also ich muss immer an dieses Kaisers neue Kleider, dieses Märchen. Das werden die jungen Leute vielleicht nicht kennen, aber da wird einem Kaiser Luft verkauft. Und die Leute, die ihn da beraten, sagen, wer diese Kleider nicht sieht, ist der Führung nicht mächtig. Wer diese Kleider nicht sieht, ist nicht schlau. Und dann geht der Kaiser halt nackig. In manchen Märchenbüchern ist er sogar richtig nackig. Manchmal hat er noch eine Unterhose an. Und dann steht da ein Kind und sagt, aber der Kaiser ist doch nackt. Und alle Erwachsenen gucken sich an und sagen, oh. Und manchmal bin ich vielleicht einfach dieses Kind, was ganz naiv in dem Sinne hinterfragt. Ist das wirklich so toll, dass wir es so behalten wollen? Oder wäre es geil, wenn vor der eigenen Haustür Urlaub ist und wir nicht ständig irgendwo hinfahren müssen, um uns zu erholen?
Ja, und interessant ist, dass seit 2021 so viel passiert ist und dieses ganze Klimathema auch immer mehr in den Fokus gekommen ist, auch von den Medien befürwortet bzw. darüber viel berichtet wurde. Und gleichzeitig sind wir dann jetzt im Wahlkampf an einer Stelle gewesen, wo das Thema gar keine große Hauptrolle mehr gespielt hat, ne? Da sind dann mit einmal die kleinen Themen, die uns individuell irgendwie betreffen, wichtiger gefühlt, ja? Also das Thema Sicherheit war ja ganz weit vorne und das Thema Wirtschaft und dann irgendwann hinten weiter hinten so ein bisschen das Klimathema. Hast du auch den Eindruck, dass das gerade schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist?
Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, als du gerade gehst. Ich lese einmal im Jahr das Buch von Caroline Emke, kann ich nur empfehlen, weil es also es ist kein dicker Wälzer gegen den Hass. Da geht sie auf diese Mechanik wir und die anderen ein. Also die ganze Welt funktioniert ja gerade über wir und die anderen. Und Migration ist kein Problem. Wir haben kein Migrationsproblem, wir haben ein Integrationsproblem. Das Integrationsproblem spiegelt sich auch wieder. Einfach ein Beispiel, ich bin schwerbehindert und habe jetzt einen neuen Antrag nochmal gestellt im November, krieg im März die Nachricht, dass das zuständigkeitshalber ist mein Antrag an die und die Stelle weitergegeben worden. Der nächste Schritt war, die und die Angaben fehlen, die lagen dem Antrag aber bei, sind wahrscheinlich, weil man ja Papier schickt, irgendwie verloren gegangen. Will heißen, dieses Integrationsproblem von traumatisierten Flüchtenden, die zu uns kommen, an mir gesetzlich Versicherter merke ich ja schon, dass das System nicht stimmt. An meinen Eltern im ländlichen Raum merke ich schon, die sind privat versichert, dass sie keine Krankengymnastik kriegen und so weiter. Also diese ganzen Probleme, die sich an dieser Migrationsdebatte spiegeln, die haben wir global als Gesellschaft. Aber es macht mehr Freude, das auf Migration zu fokussieren, weil man dann die anderen hat. Weil man das von sich wegweisen kann. Und das war auch zum Beispiel, das Grünen-Bashing. Da brauchen Robert Habeck mir nicht kommen mit einem 10-Punkte-Plan Migration. Da gefiel mir der 10-Punkte-Plan der Linken gegen Überreiche besser. Und ich glaube, das war ein menschlicher Reflex, die Welt einfach machen zu wollen in super komplexen Situationen. Eine unzulässige Verflachung von Themen zu machen. Und da sind ein Stück weit auch die Grünen darauf reingefallen, meiner Meinung nach. Ich will das überhaupt nicht bewerten, weil wenn du ständig nach Migration gefragt wirst, vielleicht hast du irgendwann auch selber das Problem, dass du denkst, es ist wahrscheinlich ein Problem. Und deswegen ist es für mich total interessant, weil wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, welcher Sektor macht am meisten Probleme in der Transformation, in der klimagerechten Transformation, hätte ich wahrscheinlich Industrie oder Gebäude getippt, weil Gebäude geht sehr tief rein ins Private. Das sind ja also Dinge, die nicht dem Staat gehören. Und Industrie hätte ich gedacht, weil so groß. Was haben wir jetzt für eine Situation? Der Verkehrssektor ist das größte Problem, obwohl ganz klar ist, was wir da tun müssten. Keine fossile Autosubvention ist gefallen unter der Ampel und wir haben sogar Sektorenziele abgeschafft, damit Volker Wissing nicht nachsitzen muss. So, und Industrie ist schon zu 40% auf dem Weg, doch nicht, weil die Öko sind und auch nicht nur, weil Robert Habeck den Weg geebnet hat, sondern weil die sich mit ihren Excel-Tabellen hinsetzen und sagen so, welche Energie brauchen wir eigentlich zukünftig, damit es billiger wird, damit wir unabhängiger werden. Die haben sich ja nicht ökologisch für den erneuerbaren Weg entschieden, sondern haben ganz pragmatisch, ökonomisch drauf geguckt. Und das ist für mich so, da habe ich einen Spalt im Kopf, wie das passieren kann, dass Klimaschutz ist grün und ökologisch. Es ist ökonomisch total wichtig, das zu tun. Weil wir gehen ja jetzt schon von Skalierungen aus, die Autoindustrie heult ja alle Quartale. Aktuell heulen sie rum, dass die Flottengrenzwerte von der EU, das geht noch nicht. Und dann müssen wir irgendwann so und so viel Strafzahlungen in Milliardenhöhe, wo ich sage, ja, weil eben, das ist kein ökologisches Thema, es ist ein ökonomisches Thema. Und ihr seid selber schuld, das hast du ja auch gesagt. Wer pennt denn so lange? Und deswegen verstehe ich nicht so richtig, warum das Klimathema so entkoppelt wird. Als ob das so die Kirsche auf der Torte. Also alles andere, aber dann, ja, Klimaschutz so. Das war auch falsch, das Klimaschutz zu nennen. Also wir schützen ja nicht das Klima, dem Klima ist es scheißegal. Das schüttelt sich einmal und sagt, Gott sei Dank, dieser Schnupfen von Mensch vorbei. Dass wir nicht einfach sagen, ey, wir haben Kinder gezeugt. Wir haben Kinder gezeugt, wir haben Enkelkinder. Wäre eigentlich ganz geil, wenn die noch einigermaßen gut leben können. Und das ist was, wo alle mitgemacht haben, von den etablierten Parteien, wo sie sich von der AfD haben vor sich hertreiben lassen, wo sie es nicht geschafft haben, eine Allianz der Demokratie zu schmieden, wo Friedrich Merz sogar mit der AfD gekuschelt hat. Und das sind Sachen, wo ich rein von der Mechanik nicht verstehe, wie das passieren konnte. Wie so eine menschenhassende, ekelhafte Partei wie die AfD so die anderen vor sich hertreiben konnte, weil Klimaschutz ist Demokratieerhalt. Also das ist überhaupt keine Frage für mich. Klimaschutz ist wichtiger als die Migrationsdebatte, weil woher kommen denn die Flüchtenden? Also es ist ja absurd, nicht was, um bei dem Wort Klimaschutz zu bleiben. Eigentlich müsste die AfD die beste Klimaschutzpartei der Welt sein, weil sie ja Migration nicht will. Und Migration kommt durch Fluchtursachen. Und da habe ich auch nur wie bei so einer Schreibtischplatte, die sich so schräger stellt und alles fängt so an zu rutschen, habe ich so gedacht, ne, ey, Leute. Ja, und das ist was, glaube ich, das haben wir alle verbockt.
Würdest du in eine Diskussion mit Alice Weidel gehen?
Nein.
Oder generell mit AfD-Leuten? Also zumindest, wenn es auf einem Podium ist, gibt es ja mal die Möglichkeit, auch mit Argumenten zu arbeiten. Aber wir wissen natürlich, dass es der AfD gar nicht unbedingt um Argumente geht.
Also dazu bin ich zu nah an von mir hochgeschätzten Frauen wie Annika Brockschmidt und Natascha Strobel, die sagen, du kannst Nazis nicht entzaubern, weil Nazis immer lügen werden. Und ich fand auch, also ich war jetzt gerade wieder mal in Schulen unterwegs, übrigens der härteste, oh Gott, über 200 Pubertiere, ey. Also wenn das nicht eine teigige Masse ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Aber ich habe es trotzdem, glaube ich, geschafft, ein paar von, die wollen alle Führerschein machen übrigens. Mhm. Die wollen alle ein eigenes Auto, weil sie es awkward finden. War aber auch in der Region um Stuttgart. Und auch die habe ich gepackt, indem ich gefragt habe, kennt ihr Menschen, die im Rollstuhl sitzen? Kennt ihr Bahnhöfe ohne Aufzüge? Wem könnte das schaden? Auch die sind mit dem Empathie des Autokorrekturbuches zu packen gewesen. Ja. Das ist halt okay ist, wenn sie den Führerschein machen wollen, aber dass es halt vielleicht Menschen gibt, die den nicht bezahlen können, ist übrigens auch in diesem Sondierungspapier, der Führerschein soll billiger werden. Deutschlandticket aber teurer. Und ich glaube, ich bin nicht geschult genug. Ich würde sagen, Natascha, Annika, habt ihr Bock, auf dieses Panel für mich zu gehen, weil mich werden die in Grund und Boden labern und ich werde nur noch hilflos da sitzen, mit welchen Lügen die mich zuballern. Es war auch ein Fehler, die so oft einzuladen und immer so gleich stark zu machen wie demokratische Parteien. Wir haben verpasst, das AfD-Verbot zu prüfen. Warum diese Angst davor ist, kann ich nicht verstehen. Auch die Grünen haben ja da so eine Gruppe gehabt, die gesagt hat, wir machen es besser nicht. Und viele von mir geschätzte AnwältInnen haben alle gesagt, wir müssen das jetzt machen. Die Parallelitäten zu gewissen 30er Jahren sind einfach zu groß. Und das ist, glaube ich, was, wo wir manchmal zu voraus allen denken, weil jetzt ist der ein oder andere Drops gelutscht. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, rein optisch, wie die AfD jetzt rein optisch in diesem Bundestag sitzt, der ja kleiner geworden ist. Mich hat das sehr schockiert, das auch nochmal so zu sehen, optisch. Hm. Und ich glaube, wir haben gerade einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Gregor Gysi hat ja diese Rede gehalten, von der man halten kann, was man will. Aber wenn SPD und Grüne dann noch nicht mal klatschen, aus Respekt, und Robert Habeck da mit verschränkten Armen sitzt, dann denke ich mir so, was soll ich damit machen? Dass noch nicht mal die demokratischen Parteien in der Lage sind, scheiß Begriff, aber diese Brandmauer zum Beispiel zu sein, ja, und einfach zueinander zu stehen, eine gewisse Basis zu haben, zu sagen, da sind wir unverrückbar. Das hat mich total schockiert, ja, dass das geschehen ist. Und da bin ich auch ein bisschen hilflos, gebe ich ganz ehrlich zu.
Aber ich finde das toll, dass du an Schulen gehst. Das sage ich natürlich auch als dreifacher Vater, weil ich glaube, unser Schulleiter hier meinte mal, Schulen sind Hoffnungsorte. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ist ja eine wichtige Zeit für Kinder, in der sie nicht nur Dinge lernen, die man irgendwie auswendig lernen muss, sondern in denen sie vielleicht auch diskutieren und sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Und da kommen vielleicht auch die anderen aus der Gesellschaft bestenfalls mit dazu. Das können ja die Lehrer und Lehrerinnen auch alleine gar nicht leisten, sondern da müssen wir mit hin und müssen genau mal darüber sprechen, weil sonst kriegen sie das aus Social Media, da ist es algorithmenverseucht. Und unsere Große zum Beispiel, als wir jetzt die Wahl hatten, die fragte dann, wen hast du gewählt und so weiter. Und ich habe dann die Grünen gewählt, das habe ich ihr so gesagt. Und dann meinte sie, hey, die Grünen, die sind doch scheiße. Ich sage, warum denn? Ja, hat die und die gesagt. Aha, okay. Ich sage, dann frag die doch mal, warum. Lass doch mal darüber reden. Und die haben dann immerhin so eine Wahl an der Schule gemacht, um wahrscheinlich einfach mal diese Methode kennenzulernen und über Demokratie zu sprechen, was ja sehr wichtig ist. Aber es wird halt viel übernommen, ne? Weil wenn irgendein Influencer sagt, das ist so, dann ist das wahrscheinlich so. Oder wenn, ne, die und der.
Ja, aber wir Erwachsenen funktionieren doch nicht anders. Ja. Also ich finde das immer total interessant.
Das stimmt, ja.
dass so argumentiert wird. Und das zweite Buch von mir ist ja mit dem Schwerpunkt Adultismus, die Altersdiskriminierung gegenüber Kindern und Jugendlichen, die einfach gar keine demokratische Gestaltungsmacht haben, die wir in diese scheiß gemachte Autowelt der Erwachsenen ballern und sagen, so, komm klar. Und ich finde es total interessant, wie manchmal Leute mir gegenüber abfällig darüber reden. Und dann sage ich mir so, wer fällt denn zu 20% auf die Scheiße von der AfD rein? Wer geht denn noch nicht mal zur Wahl, weil das irgendwie nicht cool ist oder keine Ahnung. Also da sind wir, glaube ich, egal welchen Alters, wir sind sehr schnell zu verführen. Mhm. Wir sind sehr schnell zu packen mit dieser Einfachheit,
mit der Angst
von
auch,
Wahrheiten.
Ne?
Das ist doch, ich habe ganz viel mit Maren Urner, Sister from another Mister, Neurowissenschaftlerin, die ins Gehirn guckt. Und sie sagt, das ist völlig normal, dass unser Neandertal-Gehirn, und weiter sind wir noch nicht im Gehirn, das total toll findet, wenn Dinge vereinfacht werden, wenn wir nicht nachdenken müssen. Das Gehirn verbraucht 40% der Energie, wenn wir denken. Ich habe mal so ein nebenberufliches Studium gemacht, da hat der Prof gesagt, wenn Sie nicht schlank hier rausgehen, haben Sie nicht Gulette noch gelernt. das ist wirklich, also wir lechzen danach, Dinge zu verflachen. Und du, ganz ehrlich, wenn, das sagen mir auch immer Leute, es gab ja nicht diesen Moment, wo Katja da irgendwie auf dem Bergkamm saß bei der Ziege, sie so an, ich mach das jetzt mit der intersektionalen Verkehrswende. Wow, schreit ins Tal. Sondern das hat sich rein diffundiert in mein Leben. Ich hätte das ums Verrecken nicht gemacht. Den Scheiß, den ich mir antue. Ich bin doch nicht blöd und mach das freiwillig. So, aber ich bin jetzt nun mal an diesem Punkt und ich hab's umarmt. Das hat auch mit familiären Krisen zu tun. Gesundheitlicher Art, die mich einfach so auf den Arsch wieder haben fallen lassen. Und da bin ich jetzt, ich stehe jetzt hier. Aber ich komme mit komplizierten Angeboten. Also ich komme ja nicht, und das ärgert mich leider, muss ich sagen, also bei manchen Sachen bin ich noch nicht so resilient. Manche laufen ja los in der Verkehrswende und sagen, hier, schaut mal, Paris, hier, schaut mal da. Ja, ich habe das Buch geschrieben, genau. Autokratie, um zu zeigen, so einfach ist es nicht. Nee. Die Leute kriegen Morddrohungen, die Leute stehen da wie ein Leuchtturm und sagen, wir gehen da jetzt durch die Scheiße, wir schaffen das gemeinsam. Aber du verdienst Geld, wenn du sagst, oh wie toll, oh wie toll, oh wie toll, und nicht sagst, was es aber auch für eine Kraftanstrengung bedeutet. Und dass du nicht Verkehrsversuche nach 3 Leserbriefen wieder abbrichst, sondern durchhalten musst. Und das ist für mich so glasklar, warum ich dieses Geld nicht verdiene. Also ich hätte es ja, wenn ich nicht den Hass bekämpfen müsste, weil ich nicht einfache Angebote mache. Ich will das aber auch nicht so verflachen, dass ich auch so eine Influencerin werde, die nur noch durch diese Städte fährt mit dem Fahrrad und sagt, Heidewitzka, ist das schön. Ich möchte zeigen, dass es Anstrengung ist, dass es Diskurs ist und dass es toll ist, auszuhandeln, wie die Zukunft sein
Demokratie.
Kann. Demokratie. Und da fällt mir gerade ein, eine Sache hatte ich, wobei ich glaube nicht, dass er AfD gewählt hat, sondern FDP. Da, ich weiß nicht, ich bin ja, also ich fahre ja die Bahn eh kaputt. Also die ist kaputt, aber ich fahre sie auch kaputt. Ich bin so oft in Bahnen und deswegen hat mich letztens auch so ein LinkedIn-Post wieder geärgert, wo jemand so eine Person so gebasht hat an Bord von so einem ICE, also ein Personal. Ich könnte jedes Mal, wenn ich in den ICE steige, den Boden küssen und sagen, danke, dass ihr noch zur Arbeit kommt. Danke, dass ihr diese Scheiße euch antut. Ihr seid die Letzten in der Kette, ihr könnt überhaupt nicht zu dem Zustand der Deutschen Bahn. Aber ihr macht so einen geilen Job und seid immer noch meistens freundlich. Und ich würde auch als Busfahrerin, ich würde nach einer Stunde sagen, wisst ihr was, ich stecke hier doch nicht 8 Stunden. Hier ist der Schlüssel, ihr wisst ja, wo ihr lang wollt, macht euren Scheiß alleine. Also ich bin dafür nicht geeignet. So, Situation, wenn man über Frankfurt fährt, Frankfurt am Main, kriegen die ICEs da meistens Wasser, Lebensmittel, also werden halt aufgefüllt. So klappt oft genug nicht, bei unserem Zug auch nicht. Und dann gehen die wie mit der neunschwänzigen Katze durch diesen ICE und sagen, wir haben kein heißes Wasser bekommen, deswegen gibt es nur Filterkaffee und abgepackte Lebensmittel. So, das wird einmal durchgesagt und diese Frau geht auch nochmal durch und sagt es, damit es die Leute mitbekommen. So, in jedem Waggon wird die mit Scheiße beworfen, um mal ein Bild zu schaffen. Alle meckern rum. Und der Typ vor mir sagt, was ist denn hier in Deutschland los? Und ich will einen Kaffee Crema. Und dann habe ich so gesagt, warum machen Sie das? Und er saß so schräg, also wir haben 2 Sitze, beide allein schräg. Und er guckt so durch diese Ritze und sagt, arbeiten Sie bei der Bahn? Ich so, nein, ich arbeite nicht bei der Bahn, aber ich bin auf eine gute Bahn angewiesen. Ich kann mein Leben nicht gestalten, wenn das noch schlechter wird. Ich weiß nicht, wie ich meinen Job machen soll. Ich habe mehrere chronische Erkrankungen. Ich kann nicht jeden Tag Auto fahren, obwohl ich habe einen Führerschein. Ja. Und da war er schon so ein bisschen, ne? oder ruhiger. Ich so, sie stressen uns hier gerade alle. Sie stressen sich, sie stressen diese Frau. Wissen Sie, wie viele Kilometer dieser ICE lang ist? Wenn in jedem Waggon jemand sowas sagt, sie stressen uns alle hier. Da kann diese Frau doch nichts dafür. Und dann haben wir wirklich eine Stunde durch diese Ritze geredet. Und er wurde immer weniger grell. Und er sagte irgendwann zu mir, wissen Sie was? Ich bin mittelständischer Unternehmer. Wissen Sie, warum ich Bahn fahre? Ich so, nee. Weil die sonst immer bei mir alle an der Tür stehen. Ich habe so eine Policy der offenen Tür, halte ich auch durch. Ich kann nicht arbeiten im Büro, weil alle Minute da einer steht und was von mir will. Ich fahre Bahn, mach das Handy aus, sag, ich hatte keinen Empfang, es glaubt mir auch jeder, und arbeite meine Sachen ab. Ich sehe, ach, da sind sie ja eventuell auch auf eine gute Bahn angewiesen. Und er meinte, ja, scheiße, da haben sie nämlich einen Punkt. Und sie haben recht, ich schreibe jetzt diesen Brief an Volker Wissing als mittelständischer Unternehmer. So, und dann hatte ich diese Belegexemplare, die man immer kriegt, von meinem Buch dabei. Ich gebe ihm das so durch die Ritze. Ich so, hier, das ist übrigens das, was ich mache. Oh, das schaffe ich nicht. Ich so, nein, Sie müssen das nicht während der Fahrt lesen. Ich schenke Ihnen das. Und dann bin ich aufgestanden, habe mein Fahrrad, also ich habe da ein Fahrrad immer dabei. Ich so, ich wünsche Ihnen noch eine gute Fahrt. Und er meinte, ganz ehrlich, danke für das Gespräch. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen betroffen. Aber sie haben mir eine andere Perspektive aufgemacht. Ich hoffe ja immer noch, dass die Deutsche Bahn mich da mal für bezahlt.
Bahnfluencer.
Aber da merkst du, wie schnell das eigentlich gehen kann. Und das will ich halt sagen mit diesem Optimismus, Zuversicht. Es sind manchmal gar nicht so große Aufwände, die man machen muss. Ich bin zum Beispiel immer, wenn ich in der Bahn Leute über die letzte Generation habe lästern hören und ich hatte mental die Kappa, bin ich rein und habe gesagt, darf ich kurz, ich habe gerade gehört, worüber sie sich da aufregen, darf ich Ihnen mal erzählen, wie ich darauf gucke. Also ich habe die letzte Generation immer als Geschenk der Kommunikation begriffen. Also man kann über Protestformen streiten, aber die größten Klimakleber sitzen nun mal im Bundestag oder in irgendwelchen Autofabriken, in den Managementetagen. Und da habe ich auch ganz tolle Gespräche geführt, weil Leute, also ich habe gesagt, ich bin mit Menschen, die das machen, befreundet. Ich kann Ihnen gerne mal erzählen, also wie es denen geht, was für Menschen das sind. Das sind Väter, das sind Mütter, das sind Omas. Das sind auch nicht nur diese jungen Leute. Mhm. Und da habe ich gemerkt, es war halt, und das jetzt wieder, es war halt einfach, in so einen Zug einzusteigen und über die letzte Generation zu meckern, weil man weiß.
Ja, genau, das ist ja Konsens.
Das ist Konsens. Und dann kommt da aber leider eine, die sagt, das sind Menschen. Also das ist nicht die letzte Generation, sondern das sind Menschen, die aus dem Alltag ausgestiegen sind, den sie haben und hatten mit wirklich gut bezahlten Jobs, die einfach Angst haben um ihre Kinder und Enkel. Und das ist was, wo ich glaube, das ist Demokratie, was du eben auch schon meintest. Das ist die Verantwortung, die wir alle haben. Wenn zum Beispiel beim Kegelabend jemand die AfD geil findet, dann sollten wir das in Zeiten wie diesen nicht unkommentiert lassen.
Ja.
Und das machen leider noch viel zu viele. Und ich gebe auch zu, es ist nicht der leichtere Weg. Also du gleitest durchs Leben wie ein warmes Messer durch Butter, wenn du einfach immer schweigst. Aber das ist 2025 Teil des Problems zu sein. Und die Entscheidung können wir jeden Tag treffen. Und wir können auch mal Tage haben, wo wir vielleicht Teil des Problems sind, wenn wir einfach nicht die Kraft haben, überall reinzugehen. Aber jedes Mal, wenn wir die Kraft haben, die Möglichkeit haben, müssen wir das tun. Und das meine ich halt, ne? Ich bin jetzt hier, ich stehe hier. Ich bin dieser Leuchtturm. Ich weiß, dass es richtig ist, was ich mache. Und ich weiß, dass ich es nicht darüber messen muss, ob ich damit Euro verdiene, ja oder nein. Es wird natürlich irgendwann in diesem kapitalistischen System mich zu einer Entscheidung zwingen, dass ich es vielleicht nicht mehr mache. Aber ich merke, dass durch diese Verankerung und durch das, ich habe mir meine beiden Eltern übrigens tätowieren lassen, weil von denen habe ich das. Meine Mama hat die, also als Kind fand ich das, ich war ein kapitalistisches Kind. Alle Mütter waren zu Hause, meine Mama nicht, und die hat dann noch nicht mehr, also die hat einen Job gemacht, für den hat sie noch nicht mal Geld gekriegt. Die hat eine der ersten ländlichen AIDS-Hilfen aufgebaut.
Okay.
In einer Zeit, wo noch nicht mal alle Ärztinnen HIV-positive Menschen behandelt haben. Also im Nachhinein habe ich ein bisschen, also ich habe es aber auch schon mal gesagt, schäme ich mich ein bisschen dafür, wie ich das so gefunden habe als Kind, weil ich es vielleicht auch nicht besser verstanden habe, aber dieses Dasein für andere, die es nicht so gut haben, und dieses check deine Privilegien und nutz sie halt für das Bessere. Das habe ich von meinen Eltern, also vom Papa den Humor, der mich da immer rettet, und von Mama halt diese Haltung, dass es mir gut gehen darf, ja, aber dass ich auch versuchen muss, dass es anderen auch gut geht und dass es eher eine Bereicherung ist als Verzicht. Und ich glaube, wenn das Leute mal anfangen auszuprobieren, werden sie merken, wie schön das sein kann. Und du hast ja eben von den Schulen gesprochen. Wir alle haben wahrscheinlich jetzt mittlerweile Adolescence gesehen. Diese
ich noch nicht.
Netflix-Serie. diese Netflix-Serie, die wirklich, was ich schön finde, am Ende keine Antwort gibt. Aber ich kriege das auch mit. Und das ist auch nichts, was es nur in dieser jugendlichen Welt gibt, sondern Erwachsene werden auch gemobbt und ausgegrenzt. Und ich erlebe das auch an den Schulen, wie verloren diese zarteren Seelen sind oder die, die wirklich kein Auto fahren wollen. Und ich habe bei meinen Lesungen in Schulen Leute gehabt, die jetzt am 18. Geburtstag stehen und so von Oma und Opa unter Druck gesetzt werden, dass sie doch einen Führerschein machen müssen. Wir bezahlen das auch. Und da war ein junger Herr, der meinte, ich glaube, ich mache den und nutze den dann nie, aber dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Ich will nicht Auto fahren. Und das ist halt was, wo ich glaube, das ist die andere Seite, dass wir die so ein bisschen sensibler sind und die da vielleicht gerade wirklich sehr hilflos vor dieser Welt stehen, auch stark machen müssen, dass sie so sein dürfen und dass sie auch aussteigen dürfen aus Systemen, die so als Lebenskanal, ja. Ich mag halt den Begriff Lebenslauf, weil das meandern darf, weil das wie so ein Fluss ist, ne, und nicht so. Und ich glaube, da, wenn Leute da mal reingehen, dann werden sie feststellen, dass das sehr viel reichere Herzen hinterlässt, als wenn man so aushält, so sagt, ich kann eh nichts tun. Ihr könnt alle was tun und im Kleinen was tun. Und ich schreibe ja jetzt, ich werde jetzt Kinderbuchautoren. Ich wollte eine neue.
Darüber müssen wir noch sprechen zum Schluss.
Und das ist halt was, wo ich so richtig merke, auch wenn ich dir das erzähle, das möchte ich den Leuten einfach mitgeben, die hier zuhören, dass es halt so viele schöne Wege geben kann, selbst ein Teil der Lösung zu werden. Das ist gar nicht so schwierig.
Meine Frau sagte gestern auch nochmal, sie möchte nochmal eins schreiben. Ich sag ja, da brauchst du eigentlich nur eine gute KI-Anwendung heutzutage. Das macht aber keinen Spaß, sondern es braucht ein Buch, das vielleicht sogar was vermittelt. Und du hast eins geschrieben. Verrat uns doch mal, wie es heißen wird und worum es geht.
Ja, das ist übrigens gerade bei LinkedIn. Das sind ja nur noch KI-Bilder, ja. Und ich weiß so, wie viel Wasser und wie viel Energie, ne? Also,
ja.
Das ist wirklich wieder so ein unreflektiertes Verhalten, was ich ganz schlimm finde. Amazon will ja, weil ihre Cloud-Dienste jetzt damit auch so ausgelastet sind, Mini-Atomkraftwerke wollen die bauen.
Echt?
Damit die, aber das nur so am Rande. Wenn ihr mal ein KI-Bild oder was machen wollt, dann atmet vorher mal und guckt nach, was es an Wasser und Energie verbraucht. Genau, also die Idee von meinem Kinderbuch ist so alt wie meine Selbstständigkeit. Und ich habe gedacht, das wird jeder Verlag sofort verstehen, warum es dieses Buch braucht. War nicht so. Hat unglaublich lange gedauert. Manche wollten so Wimmelbilderbücher mit mir machen, wo ich so dachte, aber das ist doch keine Story. Ich habe immer gedacht, und das ist ja auch der Anfang von Autokratie, von dem zweiten Buch, diese Utopie. Ein Kind aus der Zukunft schaut auf die Welt von heute und versteht im wahrsten Sinne die Welt nicht.
Schnee von morgen.
Und fragt die Erwachsenen, hä?
Ja.
Das heißt, komm mit in die Welt von morgen, kommt Ende Mai raus, kann schon vorbestellt werden, EMF Verlag. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Illustratorin gefunden, die ich dann einfach bei Instagram angeschrieben habe. Und wir waren gegenseitig Fangirls. Und sie hat gesagt, ich habe einen Verlag, ich glaube, die machen das. So, und sie ist jetzt gerade, während wir sprechen, noch dabei, die letzten Illustrationen zu machen. Und ich bin jedes Mal aufs neue Schock verliebt, wie sie das umsetzt. Dieses Kind heißt Hope. Es wohnt in meiner Straße sozusagen. Also ich habe einfach meine Eimsbüttler Straße genommen, die vollgeparkt ist bis zum Kragen. Mittlerweile gerne auch mit Bullies und Vans. Und es lebt in dieser Straße und da gibt's keine Autos mehr, die rumstehen. Und es ist so ein Zufall, was auch immer das sein wird, ein Tablet, irgendein Device, dass dieses Kind was entdeckt auf den Handys, sagen wir jetzt einfach mal, der beiden Mütter. Und total erschrocken ist, wie laut das ist und was das ist. Und geht dann halt damit so, also hat einfach Fotos durchgescrollt. Was ist das? Ich erkenne das, ist unser Haus. Aber was ist das? Und dann geht diese Reise von diesem Kind los. Und dann entdeckt es ein Nummernschild von einem Auto, was der Opa irgendwie mal gefahren und ja, hier, und der erzählt genau diese Geschichten, ne, was wir eben hatten, wie toll das war. Und der Opa sagt aber auch, es hört sich, aber wenn ich das so erzähle, es hört sich, ist ein bisschen peinlich. Ich habe da fast immer alleine drin gesessen. Was? Weil das ist doch voll groß, das Auto. Und ich glaube, Kinder dürfen halt mehr Fragen stellen, mehr Infrage stellen. Und dieses Kind lebt in einer Welt mit Tauschhäusern. Es lebt in einer Welt, wo man zusammen zur Schule geht. Es lebt in einer Welt, wo es einen Gemeinschaftsgarten gibt, wo es Landwirtschaft in der Stadt gibt, wo einfach alles wieder näher an uns herangerückt ist, sodass wir gar nicht mehr so viel unterwegs sein müssen, wo das autonome Fahren etwas ist, was über Nacht passiert, weil sich Postboxen bewegen, weil sich Logistik bewegt.
Oder vielleicht gibt es irgendwann das autonome Fliegen, wie bei Zurück in die Zukunft Teil 2.
Also es ist wirklich, also mir macht es tatsächlich immer noch so viel Freude, weil ich gemerkt habe, ich habe ja für das erste Buch auch Kinder interviewt, die trauen sich nicht. Also ich habe gesagt, erzähl doch mal, wie du es machen würdest. Und dann immer, auch ohne geparkte Autos, auch ohne geparkte Autos. Echt ohne Autos. Also du hast natürlich Kinder, und da gehören deine Jüngsten ja irgendwie auch dazu, die das gar nicht mehr anders kennengelernt haben. Für die sind Autos sowas wie Bäume oder Bänke. Also das ist einfach Teil der Optik von Straßenraum. Und das hat richtig manchmal Energie gekostet, diese Kinder dazu zu bringen. Wie würdest du es denn machen, wenn es schöner sein soll? Und dieses Buch hat natürlich Infokästen für die Erwachsenen, hat weiterführende Informationen zu konkreten Projekten, die es schon gibt. Also es kann gelesen werden mit Bezugspersonen und man geht vielleicht auch in die Diskussion mit den Kindern. Größere Kinder können sich für sich das erarbeiten. Ja. Also es ist für sehr viele Altersspannen geeignet und ich möchte einfach, und deswegen glaube ich ähnlich wie deine Frau, ich glaube an dieses Vorlesen und ja, ich glaube an dieses gemeinsam Bücher entdecken, weil man da gegenseitig von sich nochmal was lernt. Und das möchte ich gerne anreizen. Und da hoffe ich auch, während wir sprechen, kommt mir nämlich gerade die Idee, ob ich eine Crowdfunding-Kampagne einfach mal mache für so eine Schullesetour.
Super.
Weil das wird mir auch wieder keiner bezahlen, aber ich habe voll Bock drauf. Ja. Vielleicht mache ich das einfach mal, dass ich mir so ein paar Standorte aussuche, weil gerade diese, wo ich auch vor den Pubertieren saß, es waren halt 3 Schulen. Ne? Es gibt ja mittlerweile diese Gemeinschaftsschulen, wo verschiedene Schularten an einem Ort sind. Und das sind total befruchtende Orte, finde ich, immer wieder, weil das nicht mehr so getrennt ist aufgrund von Leistungsfähigkeit.
Ja.
Genau. Und das ist das, was ich anregen möchte.
Da habe ich gar keine weiteren Fragen, sondern freue mich erstmal einfach nur drauf. Als Vater, als Podcaster, als Mensch. Schön, dass du wieder da warst, Katja. Ich wünsche dir alles Gute bei dem, was du vorhast und viel Kraft, denn das ist, wie wir heute besprochen haben, der schwerere Weg, aber der lohnt sich und vielleicht macht das auch Mut vielen, die hier zuhören, sich wirklich nochmal zu fragen, was ist es, was uns wichtig ist und stehen wir dafür auf oder hören wir zu, wenn die anderen reden und gehen wir in die Diskussion, weil das ist ja die Demokratie am Ende des Tages, von der wir da reden. Und die ist halt unbequem, ne? Demokratie ist aushalten, was andere denken und sich versuchen vorzustellen, was damit gemeint ist und ringen miteinander. Und da hast du uns, glaube ich, auch heute wieder Mut gemacht und das brauchen wir auf jeden Fall in der Zukunft. Und von daher vielen Dank dir.
Demokratie ist ein Tu-Wort, hat mal jemand gesagt. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und ich danke dir dafür, dass du jemand bist, der Räume schafft, wo man auch mal ein bisschen emotionaler werden darf, wo Emotionen kein negativer Begriff ist, weil ich habe mich jetzt heute wieder ein bisschen geöffnet. Das hätte ich 2021 noch nicht so gezeigt, wie verletzlich ich auch in dem bin, was ich mache. Und genau, an alle, die da zuhören, ich glaube, das ist halt wirklich was, wo man manchmal schon den inneren Schweinehund besiegen muss, weil das belohnt wird das andere, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich glaube einfach daran, an diese Allianz der Willigen und an die Allianz, die auch über bestimmte klischeehafte Trennungen verbinden kann. Und freue mich über alle, die ich jetzt vielleicht über diesen Podcast auch neu kennenlernen kann.
Und hört gerne mal bei Katja rein, denn die podcastet auch. Hauen wir alles in die Shownotes. Also vielen Dank, dass du da warst und bis bald hoffentlich. Im echten Leben sehr gerne, wäre auch toll.
Bis bald, mein Lieber.
Mach's gut. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Katja Diehl. Alle Links in den Shownotes. Checkt es mal ab und folgt ihr. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Weiterhin kann ich euch empfehlen, mal meine Webseite abzusurfen, gabrielrath.com. Dort gibt's mehr zum Podcast, dort gibt's mehr über mich und meine Aktivitäten, die es sonst noch so gibt. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Zukunft der Arbeit. Ich unterstütze Personen und auch Unternehmen beim Thema Storytelling. Und ich helfe euch natürlich auch gerne, wenn ihr mögt, euren Podcast weiterzuentwickeln. Da teile ich mein Wissen sehr, sehr gern. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefällt, sagt's gerne weiter. Abonniert die Show und wir hören uns dann am Freitag schon wieder zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.